Würde man über Nacht alle Tiere aus einer Großstadt entfernen, bräche für urbane Vogelfreunde und Käfersammler zwar eine Welt zusammen, die meisten von uns, die wir in unserer täglichen Tretmühle aus Arbeit, Einkauf, Medienkonsum und Familienleben stecken, würden es kaum bemerken. Das schreibt der Biologe und Romanautor Bernhard Kegel in seinem Buch Tiere in der Stadt, eine Naturgeschichte. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dann können Sie nicht mehr daran vorbei. Die Stadt ist eine Wildnis. Bernhard Kegel öffnet unsere Augen für diese Wildnis vor unserer Haustür. In Berlin leben zum Beispiel geschätzt 30.000 verschiedene Tierarten. Unglaublich. Bernhard Kegel ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
30.000 verschiedene Tierarten leben in Berlin. Welche Tiergruppen sind denn für diese große Zahl verantwortlich? Füchse und Wildschweine, das heißt große Säugetiere, können das alleine nicht sein.
Nein, es sind auch nicht die Vögel, obwohl die schon einen substanziellen Beitrag leisten. Aber es ist wie überall auf der Welt. Auch in Städten sind natürlich die Klein- und Kleinsttiere die, die die große Masse der Arten stellen. Also sprich Insekten, Spinnentiere. Der Großteil davon lebt ganz verborgen und taucht sozusagen nie im Blickfeld der Bewohner auf.
Der Großteil davon lebt ganz verborgen. Nehmen wir mal ein Insektenbeispiel. Sie widmen ein ganzes Kapitel den Milben auch in unseren Betten, sind die eigentlich gefährlich?
Sie sind insofern gefährlich, als sie sehr stark allergene Wirkung haben. Ärzte sind ja sehr besorgt über das Ansteigen der Allergien und da könnten möglicherweise die Hausstaubmilben maßgeblich dran beteiligt sein. Die gab es allerdings schon lange. Da muss noch was dazugekommen sein und das ist sozusagen unser sehr starkes Hygienebewusstsein. Es ist also wahrscheinlich so, dass die Menschen natürlich schon immer mit diesen Hausstaubmilben in Kontakt bekommen sind und jetzt scheint es eher sozusagen, dass ein Mangel an sozusagen Reizen an unser Immunsystem kommt von solchen allergenen Stoffen aus der Umwelt, sodass sie dann auf bestimmte besonders empfindlich reagieren. Und das sind in diesem Fall die Hausstaubmilben. Es hat nichts mit Hygiene zu tun eigentlich. Mit übertriebener Sauberkeit und heftigen Putzen wird man die nicht beseitigen können. Sie sind eine unvermeidliche Begleiterscheinung unseres Lebens.
Also auch wenn ich zweimal in der Woche die Bettwäsche wasche und mich jeden Morgen dusche und sonst was tue, ich werde diese Milben nicht los. Die sind einfach da. Wo kommen die denn her?
Also sie leben von unseren Hautschuppen, die wir tagtäglich in nicht geringer Zahl verlieren. Sie leben also nicht nur im Bett, auch auf dem Fußboden, in Dielenritzen, Parkettritzen und so weiter. Im Bett herrscht nun noch durch die Flüssigkeit, die wir in der Nacht ausdünsten, das ist ja erheblich, ein sehr gutes Mikroklima für diese Organismengesellschaft. Man muss ja, es gibt nicht die Hausmilbe, sondern es ist ein ganzes kleines Ökosystem. Deswegen nenne ich das auch Ökosystem Bett.
Also Milben werden wir nicht los. Wie sieht es denn mit Flöhen, Läusen, Kakerlaken und Wanzen aus? Können Sie uns da eine Entwarnung geben? Sind die eher auf dem Rückzug, weil unser Stadtleben oder unser Leben überhaupt doch wirklich hygienischer geworden ist?
Natürlich. Also im Vergleich zur Situation vor 50, 100 oder 200 Jahren ist es sehr viel besser geworden. Da war also zum Beispiel die Erfindung des Staubsaugers ein ganz entscheidender Durchbruch. Man muss unterscheiden. Es gibt einige dieser Tiere, die praktisch aus unserem Lebensumfeld verschwunden sind. Zum Beispiel der Menschenfloh ist heute vom Aussterben bedroht. Es gibt kaum noch Menschenflöhe. Sie werden allerdings ersetzt durch die Flöhe unserer Haustiere, die aber nicht dauerhaft auf den Menschen leben können, die uns sozusagen nur mal gelegentlich für eine Blutmahlzeit besuchen und dann aber wieder verschwinden. Eine Ausnahmeerscheinung ist die Bettwanze, die schon fast vergessen war. Die erlebt im Augenblick eine Renaissance. Sie war natürlich nie ganz verschwunden. Sie hat in Osteuropa, in Asien und so weiter immer weiter existiert. Und durch den enormen Reiseverkehr, durch die Globalisierung, gelangt sie nun natürlich auch wieder zurück in die erste Welt, in Anführungsstrichen. Und auch das ist wiederum, hat nichts mit Hygiene zu tun. Man findet diese Bettwanzen in steigender Zahl an den exklusivsten Orten. New York in der Fifth Avenue, im UNO-Gebäude, in schicksten Shopping-Malls, in Luxushotels. Wir haben so ein bisschen verlernt, diese Tiere wahrzunehmen. Früher wussten die Menschen einen bestimmten Geruch zu erkennen, der mit ihren Bettwanzenbefall verbunden ist und waren dann gewarnt. Das haben wir vergessen, das haben wir verlernt einfach in den letzten Jahrzehnten. Insofern fallen die Menschen natürlich aus allen Wolken, wenn sie dann plötzlich mal so einen Stich an sich entdecken.
Wir sprechen jetzt so viel über Insekten, dass da juckt einem schon über. Ja. Das ist ja ganz typisch und normal. Ist es eigentlich bedauerlich, wenn der Menschenfloh ausstirbt? Den können wir doch missen, oder?
Ja, also ich würde sagen, das ist ein vergleichsweise kleiner Verlust. Auch der Bettwanze würden wir wahrscheinlich keine Tränen nachweinen. Es sind ja auch schon ganze Organismen, Gesellschaften aus unseren Städten verschwunden. Wenn Sie sich mal die Stadt des Mittelalters angucken würden, da waren die Straßen voller Unrat, voller Dreck, voller Kot. Da war natürlich eine entsprechende Fauna, die sich dem angenommen hat und die ist komplett unseren Städten verschwunden und sicherlich kein großer Verlust.
Jetzt aber mal weg von den Insekten.
Bitte.
Sie beginnen Ihr Buch, sehr spannend, Sie beginnen Ihr Buch Tiere in der Stadt eigentlich sehr persönlich. Sie fahren mit dem Fahrrad durch Berlin und Sie treffen einen Graureiher, der Ihnen richtig ans Herz gewachsen ist. Was hat es damit auf sich?
Ich fahre jeden Morgen ins Büro durch einen schmalen Park und da ist ein künstliches Gewässer angelegt worden, direkt an einer U-Bahn-Station. In diesem Gewässer residiert, muss man schon fast sagen, seit langem ein Graureiher, der da fast täglich anzutreffen ist. Mal stolziert er da unten durchs Gewässer am Schilf entlang oder er sitzt oben auf der Trauerweide und putzt sich. In dem Moment, wo man ein Tier so häufig sieht und das so plötzlich so präsent wird, ja, relativ großes, auffälliges Tier. Man sieht auch immer wieder die Spaziergänger, die dann staunen und stehen bleiben und sich das angucken. Das ist dann auch ein ganz bestimmtes Individuum. Ja, das ist dann eben der Graureiher aus dem Stadtpark. Und wenn ich dann da vorbeifahre und er ist plötzlich nicht da, dann fängt man sich sofort an, Gedanken zu machen. Ja, wo ist er denn? Hat er sich heute ein anderes Gewässer gesucht? Ist er krank? Aber das gilt ja im Grunde für die gesamte Stadtnatur. Ne? In dem Moment, wo man sie mal bewusst wahrnimmt, dann verbindet man auch gleich etwas damit.
Nun würde man den Graureiher nicht in eine Großstadt verorten, sondern eher in eine beschauliche Flusslandschaft. Wie schafft er das denn da zu überleben? Der braucht doch auch sein Grün.
Naja, wir Menschen haben natürlich unsere eigene Sicht auf die Stadt und wir selbst sind es, die die Städte für so wenig lebenswert halten. Für die Tier- und Pflanzenwelt gilt das also nur mit Einschränkungen. Im Gegenteil, also die Stadt ist für sie ein ausgesprochen interessanter Lebensraum, weil das Nahrungsangebot ist ausgesprochen verlockend und reichhaltig. Es gibt durch das relativ viele Grün in den Städten Nistplätze für die Vögel, Rückzugsgebiete, Versteckmöglichkeiten. Also der Lebensraum Stadt ist überaus attraktiv. Das, was die Voraussetzungen sozusagen, oder eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür Tiere, dass sie dort leben können, ist, dass sie ihre Scheu oder Angst vor Menschen verlieren.
Und sie können sich anpassen, sie können sich auf unglaubliche Art und Weise anpassen. Bleiben wir mal bei den Vögeln, die es jede Menge in den Großstädten gibt. Die passen sich erstaunlich an. Nachtigallen zum Beispiel, die verändern ihr Verhalten in der Großstadt.
Gerade die Vögel, die ja akustisch kommunizieren zur Partnerfindung und zur Reviermarkierung, die haben natürlich durch den Lärm der Großstadt ein besonderes Problem. Und sie haben verschiedene Wege gefunden, damit umzugehen. Ein Weg ist zum Beispiel, zu Zeiten zu singen, in denen die Stadt ruhiger ist, also nachts. Deswegen singen plötzlich manche eigentlich tagaktive Vögel nachts. Andere Möglichkeit, das machen die Nachtigallen, ist besonders laut zu singen. Und das sind Untersuchungen, die in Berlin gemacht wurden. Da gab es einen Rekordhalter, einen Nachtigallenhahn, der mit 91 Dezibel gemessen wurde. Das ist die Lautstärke, die man an einer vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße messen würde. Das ist natürlich auch etwas, was nicht spurlos an den Tieren vorübergeht. Wenn man sich einen Vogel anguckt, der singt, da ist der ganze Körper gefordert. Ja, das ist etwas sehr Anstrengendes. Und wenn man jetzt natürlich so laut singt, dann geht das an die Substanz. Das heißt, die Tiere brauchen natürlich auch entsprechend viel Nahrung und das wird sich möglicherweise auch in der Zahl ihrer Nachkommen, in ihren Lebenserwartungen dann schließlich äußern. Noch die dritte Möglichkeit, die auch faszinierend ist, vielleicht die raffinierteste: der Lärm der Stadt stört vor allen Dingen da, wo er die Frequenzen des Vogelgesammes überlagert. Also können die Vögel dem auch begegnen, indem sie in höheren Lagen singen, also ihre Frequenz des Gesangs etwas nach oben verschieben. Das machen etwa Kohlmeisen, aber auch viele andere. Interessanterweise sind das Fähigkeiten, die die Vögel aber schon besaßen, bevor sie in die Städte gekommen sind. Das ist nicht etwa eine Neuerwerbung.
Also die sie dann nur angewandt haben, genau, in der Stadt. Wenn so eine Stadtnachtigall oder so ein Singvogel dann wieder aufs Land kommt, der schreit dann die ganze Belegschaft erstmal zusammen. Da muss ich dann
der
wieder
fängt sofort an, leiser zu singen. Bei den Nachtigallen hat man witzigerweise beobachtet, dass sie an den Wochenenden, wo der Verkehr also nicht so laut ist, auch ihre Lautstärke sofort reduzieren, weil es hat ja eben, wie gesagt, enorme Kosten. Und erst am Montag mit einsetzendem Berufsverkehr trällern sie ja wieder in voller Lautstärke.
Wie sieht es eigentlich mit den Stadttauben aus? Ratten der Lüfte werden sie ja überall genannt. Werden sie so zu Recht so genannt, weil sie alle möglichen ekligen Krankheiten übertragen oder auch am Kölner Dom die Gebäude zerstören?
Sicherlich sind solche relativ massenhaft auftretenden, ja auch nicht kleinen Tiere, die also auch entsprechende Kotmengen erzeugen, nun können die negative Auswirkungen haben. Man findet in Taubennestern allerhand Mitbewohner, die man nicht so gerne in seiner Wohnung hätte. Und wenn die jetzt sich unmittelbar in Wohngebäuden befinden, dann kann es da schon zu einem Austausch kommen, wobei heute die Richtung eher die umgekehrte ist. Das heißt, es sind Tiere, die eigentlich in den Wohnungen gelebt haben, die man dann plötzlich in den Taubennestern findet. Das kann man ganz besonders deutlich, wird es bei Tieren, die erst seit sehr kurzer Zeit bei uns überhaupt leben, die irgendwie eingeschleppt wurden. So hat man dann plötzlich also in Taubennestern irgendwelche australischen Käfer gefunden, die zweifellos über menschliche Behausungen oder Lagerhäuser so in die Nester der Tauben gekommen sind. Tauben nisten aber meistens eher unter Brücken oder an sowas hier, solchen Gebäuden wie dem Kölner Dom, also nicht unbedingt an Wohngebäuden. Und insofern ist die Gefahr, dass man sich damit also wirklich irgendwelche Parasiten oder Schädlinge einführt, eher gering.
Auf dem Cover Ihres Buchs, ganz wunderschön, da ist ein Fuchs zu sehen, der Fuchs ja. In der Großstadt. Füchse, die sind da richtig keck, wenn man einen Fuchs, jeder hat das schon mal erlebt, wenn er spät nachts unterwegs war, zum Beispiel auf dem Fahrrad, einen Fuchs sieht, dann ist man erstaunt, dass der gar nicht so schnell wegläuft und flieht. Sie beschreiben das sehr schön in Ihrem Buch.
Ja, das ist auch, denke ich, immer noch was Besonderes, obwohl die Füchse schon seit vielen Jahren in unseren Städten leben. Aber sie werden natürlich immer mutiger, immer sichtbarer, immer selbstbewusster sozusagen. Es ist tatsächlich, wenn ich Menschen von dem Buch erzähle, kommen sofort die Erlebnisse mit Füchsen, die jeder hatte. Und deswegen haben wir den Fuchs natürlich auch auf den Umschlag gemacht. Der ist so eine Art Symboltier für diese vielen Tierarten in der Stadt geworden.
Aber ist ein Raubtier so ein Fuchs? Ja. Heißt doch schon im Kinderlied Fuchs, du hast die Gans gestohlen, sie zitieren das Kinderlied auch. Und trotzdem finden wir die Füchse in der Großstadt irgendwie toll. Woran liegt das denn?
Also das mit dem Raubtier muss man natürlich relativieren. Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Füchse in Städten so gut existieren können, ist, dass sie eben einen sehr weit gefächerten Speiseplan haben. Und sie sind in hohem Maße Vegetarier. Also sie fressen das, was wir auf die Komposthaufen kippen. Sie fressen Früchte, Beeren aus den Gärten. Das macht einen großen Anteil ihrer Nahrung auf. Sie plündern natürlich auch Mülltonnen, wenn sie da rankommen, oder Abfalleimer. Die Mäuse, die man so eigentlich als ihre Nahrung ansehen würde, es gibt ja diesen typischen Mäusesprung der Füchse, die stellen in den Städten also nur den relativ geringen Anteil ihrer Nahrung, und das unterscheidet sich auch von Stadt zu Stadt. Man hat zum Beispiel in englischen Städten, in Oxford, hat man gefunden, dass 30% der Nahrung von Füchsen durch Regenwürmer gestellt wird. Regenwürmer sind nach den Menschen der zweithäufige Organismus in der Stadt. Also wenn man alle Regenwürmer Kölns auf eine Waage legen würde, dann würde dieses Gewicht der Regenwürmer nur von dem Gewicht der Menschen übertroffen werden. Kein anderes Lebewesen in der Stadt erreicht solche Zahlen, und davon profitieren viele andere Tiere, die diese Regenwürmer fressen.
Auch nicht die Ratten? Man sagt doch immer, es sind so viele Ratten in der Stadt.
Niemand weiß, wie viele Ratten irgendwo sind. Das ist eine völlig unbekannte Größe, aber zumindest wird sie nicht in der Größe veranschlagt, wie sie von den Regenwürmern.
Wo hat der Fuchs denn seine Bauten? Also der hat doch hier keinen Wald, wo er irgendwo seinen Fuchsbau halten kann.
Es gibt Parks, es gibt Friedhöfe, es gibt Bahndämme, es gibt offenbar ausreichend solcher Rückzugsmöglichkeiten. Man hat in Zürich Stadtfüchse mit Sendern markiert und hat die verfolgt. Vor allen Dingen auch wollte man wissen, wo die sich tagsüber aufhalten. Und das sind zum Teil also ganz skurrile Orte. Man hat zum Beispiel Füchse gefunden mitten in einem großen Freibad in Zürich, direkt zwischen Restaurant und 50 Meter Becken. Da war so ein großes, dichtes Gebüsch und in dem hockten tagsüber die Füchse und schliefen, obwohl nur wenige Meter davon entfernt, also das Leben tobte. Aber da drin waren sie sicher und niemand ist auf die Idee gekommen, sie da zu stören.
Das kann also ein ganz friedliches Miteinander von Mensch und Tier in der Großstadt sein. Gefährlich wird es nur, wenn irgendwas aus der Waage gerät. Ich gebe nochmal das Beispiel Tauben an.
Ja.
Da kann das auch zu einer Plage werden, wenn zu viel Tauben plötzlich in der Stadt.
Also aus Sicht der Tiere sind Städte ja im Grunde gigantische Tierkolonien. Ja? Eine gigantische Kunstfelsmassive einer einzigen Tierart, nämlich von uns Menschen. Und das beobachtet man auch bei anderen Tierarten, die Nester bauen oder Bauten anlegen, dass natürlich die ein oder andere schädliche Tierart dann Überhand nehmen kann. Da ist das Pendel dann ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen, das schlägt dann auch wieder zurück. Und wir Menschen sind ja auch nicht ganz wehrlos, also wir vermögen das schon unter Kontrolle zu behalten.
Sie stellen Ihrem Buch ein wunderbares Zitat aus dem Roman Schiffbruch mit Tiger voran. Das heißt: Wenn Sie eine Stadt wie Tokio auf den Kopf stellten und kräftig schüttelten, Sie würden staunen, was da an Tieren herausfiele. Nicht nur Katzen und Hunde. Zitat Ende. Was meinen Sie, etwas gewagt gefragt, wenn wir den Kölner Dom auf den Kopf stellen würden und schüttelten, was würde da wohl alles herausfallen?
Also ich kann jetzt nur vermuten, gestern Abend habe ich erfahren, dass man eine 4 Meter hohe Birke auf dem Dach des Doms geschlagen hat. Also ich vermute mal, es würden Turmfalken herausfallen, vielleicht auch die eine oder andere Vogelart, Tauben haben Sie schon erwähnt, vielleicht auch Spatzen, Dohlen nisten gerne in so hohen Türmen, wie wir eingangs sagten, die Größe, Mehrzahl, sozusagen der graue Staub, der sich dann ansammeln würde, das wären massenhaft Kleingetier, diverseste Insekten und Spinnenarten, die sich in so einem Riesengebäude wie dem Dom aufhalten.
Wir werden den Dombaumeister mal danach fragen. Abschließende Frage: Welche Bedeutung haben Tiere denn in der Großstadt? Brauchen wir die überhaupt? Sollten wir uns um die Stadtnatur intensiver kümmern?
Also für mich ist es auch eine große Chance, die das bietet. Wenn man mal realisiert, dass Natur nicht nur weit entfernt von uns, außerhalb der Städte existiert, sondern mitten unter uns, mitten in unserer Stadt, dann lässt sich vielleicht auch was gegen diese oft beklagte Naturferne der Großstädter. Man muss sozusagen einfach mal die Augen öffnen dafür und das, was man an Grün und an Tieren in der Stadt erlebt, nun nicht als irgendwelche Verwahrlosungserscheinungen wahrnehmen, sondern als das, was es ist, nämlich Tier- und Pflanzenarten, die sich in einem neuen Lebensraum behaupten, deswegen auch eigentlich spannende Studienobjekte sind.
Also immer Augen auf. Wir haben in Köln diese wunderbaren grünen Sittiche, diese Papageien.
Ja.
Haben Sie davon schon gehört?
Ja, also es gibt mittlerweile, glaube ich, 3 Papageienarten, die in deutschen Großstädten leben. Typisches Großstadtphänomen. Die Wärmeglocke der Stadt ermöglicht vielen Tier- und Pflanzenarten in Städten zu existieren. Die würden aber nicht außerhalb von Städten leben können. Papageien werden bei uns immer häufiger werden, das ist wohl jetzt schon vorhersagbar, aber sie werden nicht im weiten Land existieren können, es sei denn, wir bekommen hier deutlich wärmere Temperaturen.
Vielen Dank, Bernhard Kegel. Tiere in der Stadt, eine Naturgeschichte, so heißt seine spannend erzählte Forschungsreise in die Wildnis vor unserer Haustür. Erschienen ist das Buch im Dumont Verlag, Köln. Es hat 470 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.